Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Hallo an alle zusammen. Ich bin der Arno Fuchs aus München, Gründer und CEO von der Firma FCF, Fox Corporate Finance. FCF ist eine Investmentbank/Finanzierungsspezialist. Das bedeutet, wir beschäftigen uns primär ausschließlich mit dem Thema Unternehmensfinanzierung. Unsere zwei Segmente, in denen wir das machen, ist einmal das Thema Mittelstand, gehobener Mittelstand. Das sind Firmen ab 100 Millionen Euro Umsatz hoch bis circa 2 Milliarden Umsatz. In dieser Größenklasse gibt es in Österreich und Deutschland ungefähr 3000 Unternehmen. Das sind die Unternehmen, die für uns spannend sind. Neben diesem Mittelstandsbereich haben wir den Bereich Venture und Growth. Das ist der Deep Tech-Themen sind das. Firmen aus dem Bereich Robotik, Sensorik, Cleantech, Foodtech, alles das, wo auch Hardware hinten dran liegt, was nicht heißt, dass wir keine Software-Themen machen, aber primär Hardware, wo viel geforscht und entwickelt werden muss, um zu Patenten zu kommen und dann zu kommerzialisieren. Spannende Themen. Im zweiten Bereich in diesem Venture-Growth-Segment ist das Thema Life Science Biotech, was ganz anderes, eigenes Universum an auch Investoren, die sich damit beschäftigen und auskennen. Da geht es um die Wirkstoffentwicklung für pharmazeutische Produkte gegen Krebs, zentrales Nervensystem und sonstige Themen. In diesen beiden Venture- und Growth-Bereichen geht es im Regelfall darum, für junge Firmen, die entwickeln müssen, forschen müssen oder dann auch Vertrieb aufbauen müssen, das Geld zu besorgen. Oft sind sie noch nicht profitabel oder gehen gerade durch den Break-Even.
Dann gehen wir doch mal rein in das Thema. Aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Herr Fuchs, Quantum Systems war einmal eine junge Firma mit Finanzierungsbedarf. Heute liegt die Bewertung ordentlich über 3 Milliarden. War das genauso ein Fall? Ohne Kapital keine Weltfirma?
Ja, genau. In den Anfang der 2000er, 20er war das eine junge Firma. Drohnen waren damals noch ein neues Thema. Die Leute hat sich irgendwie begeistert, weil die Leute sich was darunter vorstellen können. Es ist anders, wenn es zum Beispiel ums Thema Halbleitertechnologie geht, da kennen sich die Leute dann schon weniger aus. Eine junge Firma, Top-Management-Team aus der Bundeswehr kommend, hatten das entwickelt, wollten es kommerzialisieren. Umsätze waren noch niedrig, große Chancen. Und die Frage ist, wie finanziert man dann das Wachstum? Das war schwierig, gerade auch als Corona kam. Wir konnten seinerzeit der Firma gewisse Fördermittel besorgen, also bayerischen Raum. Ein Factoring installieren, was für eine kleine Firma dann schon was Exotisches ist. Und auf diese kleinen Finanzierungen auch noch helfen bei einer Kapitalerhöhung einer kleinen. Und zu guter Letzt eine Förderfinanzierung von der Europäischen Investitionsbank oben draufsetzen. Und das war dann die Anschubfinanzierung, das Quantum System sozusagen abheben konnte.
Ein schönes Wortspiel. Ich glaube, jetzt sollte man den Hörern noch schnell erklären, was machen die? Also ist momentan der Überflieger sozusagen. Ja. Was auch Richtung Verteidigung geht, Areal Intelligence, also Luftdaten für bessere Entscheidungen. Die Systeme können senkrecht starten bei Bedarf, fliegen dann wie ein Flugzeug weiter, also eine Mischung aus Multikopter und Starrflügler quasi.
Genau, vor ein paar Jahren wirklich noch ein revolutionäres Thema, mittlerweile jedem bekannt, weil es ständig auch in der Presse ist, im Ukraine-Zusammenhang. Die militärische Dimension war seinerzeit gar nicht so im Vordergrund. Da ging es mehr um Unterstützung von Polizei bei Überwachung, Abfliegen von Ölpipelines und solchen zivilen Anwendungen. Der Ukraine-Krieg hat das Thema dann natürlich in den Vordergrund gebracht und geholfen, dass es raketenmäßig abgeht. Also die Firma ist seit den frühen 2020ern exponentiell gewachsen. Eigentlich jedes Jahr die Umsätze mehr als verdoppelt. Und ist heute einer der sexy Unicorns aus Deutschland im Defense-Bereich. Der Defense-Bereich selbst ist heutzutage ein ganz heißer Bereich im Venture- und Growth-Segment.
Also Sie sind sozusagen der alte Fuchs im Finanzierungsrevier. Was sehen Sie denn früher als andere? Also wenn Sie junge Firmen anschauen, woran merken Sie, ob das jetzt nur eine gute Präsentation war oder wirklich einer der möglichen zukünftigen Champions?
Ja, im deutschsprachigen Raum ist es oft nicht die gute Präsentation. Das Präsentieren, da sind wir nicht so stark wie die Amerikaner. Die deutschen Firmen, die sind oft hervorragend stellar im Engineering. Die Produktentwicklung, Technologie, die scheitert seltenst in Deutschland und Österreich. Und ich würde sogar sagen, die deutschen Technologien und österreichischen Technologien sind immer besser als die Amerikaner. Es hapert nur bei der Vermarktung der Stories. Das fängt schon bei der Präsentation von den Gründern an, die oft Ingenieure sind und weniger vertriebsgetrieben. Die können gut die technologische Story erklären, aber nicht die Vertriebsstory. Why will it be a big thing?
Also da höre ich schon raus, Deutschen sind irgendwie ordentlicher, disziplinierter und haben so den Drang, es muss hundertprozentig funktionieren. Die Amerikaner kennen wir ja. Da klappt es irgendwie bis zu 80%, gehen aber mit dem Produkt schon an den Markt ran und sind beim Verkaufen dabei.
Genau so ist es. Ich mache oft einen Spruch, wenn ich das erklären soll, die Amerikaner wissen, wie sie dem Papst ein Doppelbett verkaufen. Und wenn du eine amerikanische Präsentation hörst, hast du danach das Gefühl, wie blöd bin ich, dass ich da nicht schon längst dabei bin. Das ist ja die größte Sache. Diesen Effekt bekommen die europäischen Unternehmer seltener hin.
Okay.
Aber das ist genau der Unterschied.
Also, der Unterschied, die Aggressivität der Amerikaner. Also, wir können nicht verkaufen.
Wir können nicht, natürlich können wir verkaufen, aber relativ gesehen nicht so gut.
Ja.
Definitiv. Ja, das ist, wenn es einen Studiengang oder einen Kurs im Studiengang bräuchte, dann ist es Selling American Style. Sollte jeder Entrepreneur oder der in die Wirtschaft geht oder unternehmerisch tätig sein will, als Pflichtfach belegen müssen.
Ja. Wenn Quantum Systems, das ist jetzt ein deutsches Beispiel, versuchen wir mal in Österreich Dreh. Wo könnte in Österreich die nächste so eine ähnliche Story stehen? KI, Defense, Quantenpayment, Produkttechnologien. Also die Österreicher träumen ja immer quasi von der nächsten Red Bull Story.
Ja, die gibt's auch schon. Und Österreich ist da nicht anders als Deutschland, ist halt nur kleiner. Die Next-Gen Rockstars werden aus allen diesen Segmenten kommen, die Sie angesprochen haben. Im Payment-Bereich, Fintech gibt es schon. Auch in den Engineering-Industrien gibt es interessante Fälle. Ich nenne jetzt mal eins, für die haben wir auch in der Vergangenheit gearbeitet. Ich halte große Stücke auf die, eine Firma Abnano aus Wien. Das ist revolutionär, was die entwickelt haben. Sehr lange Entwicklungszyklen, geht um 3D-Druck im Nanobereich. Also müssen Sie sich das größenmäßig so vorstellen, Sie können heute mit einem 3D-Drucker im Nanobereich auf eine spitze Bleistiftspitze das Schloss Schönbrunn drucken und dann drucken Sie vor das Schloss Schönbrunn und noch eine Kutsche und vor die Kutsche noch ein Pferd. Das geht. Und wenn das möglich ist, dann kann man die mechanische Welt, wie wir sie heute kennen, in eine ganz andere Dimension, viel kleinere, feinere Dimension bringen und ganz neue Entwicklungen ermöglichen. Im Gesundheitsbereich, wie aber auch in der Kommunikationstechnik, Glasfaserbereich. Das hat zum Schluss Anwendungsmöglichkeiten auch wiederum bis in Defense-Themen hinein. Eine Firma, die lange gebraucht hat, die Technologie zu entwickeln, aus der Hochschule rauszugründen, hat Glück gehabt, ein Top-Commercial-Management-Team auch dazu zu bekommen. Ist durch die 10 Millionen Umsatz jetzt gegangen und, glaube ich, steht vor einem ziemlich großen Schub im Umsatz, wenn das jetzt in die Kommerzialisierung auch bei Großkunden geht. Das können die großen Unternehmen wie Philips, Samsung und solche Namen sein, die dann damit neue Produkte entwickeln.
Es geistert noch ein weiterer Name rum. Was macht AEEG?
Ja, wir wollten ja über das nächste Red Bull in Österreich sprechen. Es gibt da ein Unternehmen aus Niederösterreich, das einen neuen Sprengstoff entwickelt hat, der herkömmliche Sprengstoffe, wie man sie kennt, wo es seit Jahrzehnten keine Innovationen gab, schlägt in vielen Performance-Kriterien. Nicht zuletzt, dass es nicht toxisch ist, dass man es theoretisch auch essen könnte, wie Kinderknete, was man aber nicht sollte. Der Sprengstoffbedarf in der Welt wird sich mit den Dingen, die passiert sind in der Ukraine und im Iran, verzehnfachen von den großen Voluminas, die es heute schon gibt. Und da stößt die Firma rein mit neuen, revolutionären, besseren Sprengstoff und hat eine Möglichkeit, innerhalb kürzester Zeit, ja, nicht nur in Unicorn-Status zu wachsen von der Bewertung, aber auch dann von Umsätzen. Und in der Schnelligkeit, in der Größe gibt's nicht so viele Firmen, die diese Chance haben. Ich sehe die Chance für die AEG. Ja.
Jetzt ist schon öfters der Begriff Unicorn gefallen. Also die großen Firmen sozusagen, 1 Milliarde und mehr von der Bewertung her. Braucht man denn immer ein Unicorn? Braucht Österreich ein Unicorn oder reichen starke Exit auch als Gründerzünder?
Ja, die innovativen, umsetzungsstarken Gründer, das ist der Startpunkt. Die verkaufserfahrenen, vertriebsaffinen Manager, die würde ich dann dazu garnieren, damit eine Firma es aus der Startbox schafft und wächst und größer wird. Und nein, nicht jeder muss ein Unicorn sein. Auch auf dem Weg Richtung 100 Millionen kannst du schon erfolgreich sein. Wenn du von den 100 Millionen Richtung eine Milliarde wächst, bist du schon ein größerer Mittelständler in Österreich. Das ist noteworthy und Erfolg in itself. Wenn es dann noch über die Milliarde schaffen würde, das in deiner Bewertung umso besser. Das Interessante ist, je mehr Unicorns gibt, desto mehr schreibt die Presse darüber. Und das kann natürlich einen interessanten Rückkopplungseffekt haben auf die junge Gründergeneration, dass mehr Studenten Gründer werden wollten, Unternehmer werden wollen und Unicorns werden wollen. Das ist so ein Self-Feeding-Zyklus. Wenn wir den in Österreich und Deutschland verstärkt hinbekommen würden, dann könnten wir zu den Amerikanern aufholen, was ja zum Schluss das ist, was wir volkswirtschaftlich brauchen, um die Volkswirtschaft zu innovieren. Die alten, traditionellen Mittelständler, die sind gut, aber die wachsen nicht mehr so schnell. Die jungen Firmen, die in Richtung Unicorn-Status streben, die bringen das Wachstum und die neuen Arbeitsplätze in die Volkswirtschaft. Deswegen wollen wir sie.
Wie weit sind wir denn weg von den Amerikanern?
Sehr weit weg. Die Europäer per se liegen hinten dran. Das ist in den Themen Artificial Intelligence natürlich meilenweit, sind wir da hinten dran. Eine sehr starke Abhängigkeit, wie in vielen Software- und Internetthemen, auch in der Infrastruktur. Die Amerikaner sind in diesen schnellzyklischen Branchen einfach besser und schneller. Das entspricht ihrer Kultur und ihrem Naturell. Die Europäer und insbesondere die Österreicher und Deutschen, die, glaube ich, mit mehr Tiefgang denken und handeln, brauchen länger. Deswegen sind wir in den längerzyklischen Branchen, wo Innovationszyklen länger sind, stärker. Und das sind die Engineering-getriebenen Branchen, wo es um viel R&D, längere Entwicklung geht. Und da schlagen wir die Amerikaner dann aber auch regelmäßig von der Produktqualität. Da brauchen wir uns nicht zu verstecken. Wir produzieren einfach nicht genügend von diesen Firmen, neuen Firmen. Da sind die Amerikaner einfach aufgrund der Größe ihrer Volkswirtschaft, ihres Venture-Ökosystems voran.
Venture-Ökosystem. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wie sieht denn eigentlich so eine Finanzierungsleiter aus? Also Early Stage zuerst, dann Growth Equity, dann Bankfinanzierung, dann vielleicht die Börse. Also wann wird aus einem Startup ein Kapitalmarktkandidat?
Verschiedene Wege, die es da gibt. Klassischerweise würde man sagen, nur größere Firmen können, sollen an die Börse gehen, wenn es dann auch einen Free Float, also das, was gehandelt werden kann, an der Börse so mindestens 100 Euro ist, ausmacht. Das gilt aber mehr für traditionelle Mittelständler, die an die Börse gehen wollen. Wenn die zu klein sind, dann wird es langweilig für institutionelle Investoren, die Publikumsfondsmanager, dann wollen die sich das nicht angucken, weil die Liquidität im Markt zu gering ist. Und dann sind es oft keine tollen, sind zwar gute Geschichten, aber fehlt oft der Sexappeal.
Ja, also langweilig. Also man braucht diese Buzzwords, oder? Quantencomputing, KI, AI oder irgendwie diese neuen Trends wahrscheinlich. Dann kriege ich schneller eine Finanzierung?
Es ist nicht das Buzzword, was man braucht, es ist das Wachstum, was sie brauchen. Der Grund, warum diese klassischen Mittelständler oft weniger interessant sind, ist, weil die Wachstumsraten oft niedrig sind. Und Return für einen Investor kommt unter anderem aus Wachstum, sehr stark aus Wachstum. Umsatzwachstum, Gewinnwachstum, Cashflowwachstum. Das Interessante an den jungen Firmen in diesen Hype-Sektoren sogar ist, die wachsen mit Raten über 100%. Wenn ich also heute in eine Firma rein investieren würde, die 20 Millionen Umsatz hat und mit 100% die nächsten Jahre wachsen kann, na dann ist die in 5 Jahren vielleicht 500 wert. Das ist ein spannender Return. Deswegen sind die sexy und deswegen können diese kleineren, jüngeren, innovativen Firmen oft auch mit geringeren Marktkapitalisierung an die Börse gehen und sind trotzdem interessant für die Fondsmanager. Das heißt, je spannender das Thema, desto spannender ist wahrscheinlich auch das Wachstum, desto größer ist wahrscheinlich auch das Return-Potenzial. Und wenn das gegeben ist, dann können auch kleine Firmen an die Börse gehen. Das haben wir in der Vergangenheit, wenn man sich die letzten 20 Jahre Börse und IPOs anguckt, immer wieder gesehen. Und das gilt es, dass Österreich produzieren muss. Solche spannenden Firmen, wie ich erwähnt habe, gibt es viele andere. Können wir aber jetzt nicht alle erwähnen, wenn die sich für ein IPO...
Ja, fassen wir es mal anders zusammen. Also, ab wann würden Sie einen Börsengang empfehlen? Ab der Börse Wien? Ich meine, Einstiegssegment ist ja Market Plus, Direct Market Plus zum Beispiel.
Fangen wir andersrum an. Was würde ich nicht empfehlen? Ja, ist auch eine Unsitte. Es gibt Operators, Gründer, die irgendwelche Concept-Stories versuchen, an die Börse zu bringen, wo wenig Substanz da ist. Nur um irgendwie an die Börse zu kommen, um die Börse ja abzuzocken, ist das falsche Wort, aber ein Lucky Shot zu landen. Solche Stories brechen dann hinten raus, über die Zeit schnell ab, werden zu Gänsefüßen Rohrkrepierern. Da tut man der Börse und auch den Investoren, die vielleicht reingegangen sind, nichts Gutes. Das gibt's immer wieder. Das ist meines Erachtens eine schlechte Entwicklung. Damit Firmen an die Börse gehen, sollten sie Substanz haben. Substanz haben sie, wenn sie Umsätze haben, die replizierbar sind, die wachsen können. Wenn die Firmen auch Klarheit haben, dass sie das geplante Wachstum, was sie den Investoren verkaufen, als Story, auch tatsächlich liefern können. Und wenn sie mit Wachstum dann auch über die Gewinnschwelle kommen, Cashflows generieren, dann sind das stabile Wachstumsgeschichten. Die Börsenbewertung wird immer weiter schwanken, gehört zur Börse dazu. Aber wenn dann so eine Firma über 3, 5, 10 Jahre weiter wächst und delivered, dann sind es Erfolgsgeschichten, an denen sich alle freuen. Und wenn es von denen mehr gibt, dann bin ich sicher, wird es wieder Börsenbooms geben.
Also, Gründer müssen mehr Amerika wagen, weniger Perfektionismus. Ein IPO muss nicht immer groß sein. Der darf auch früh und wachstumsstark sein. Ich bedanke mich bei Arno Fuchs, dem Fuchs im Finanzierungsrevier. Danke Ihnen.
Ich danke allen und Ihnen. Tschüss.
Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.